Hallo, ihr Lieben. Wir sind zwei Freunde. Und sagt einer: Wo gehst denn du hin? Ich mache mich auf den Weg, den Sinn des Lebens zu finden. Also dann, okay, bring mir auch ein Bier mit. Das sind natürlich viele ernsthafte Fragen und man kann eigentlich gar nicht so sehr darüber lachen, dass manche das so meinen. Woher komme ich? Da würden wir teilweise ganz verworrene Ansichten bekommen, wenn wir so mal durch die Stadt gehen würden mit einem Mikrofon und mal Umfrage machen würden. Oder was bin ich wert? Was ist meine Bestimmung? Was ist der Sinn meines Lebens, der Zweck dieser Welt? Das sind alles wichtige Fragen. Was macht mich wertvoll? Was ist überhaupt der Wert meines Lebens? Und wenn jemand auf diese wichtigen Fragen keine Antwort bekommt, dann sieht es um den ganz schlecht aus. Ist das ein Wunder, dass immer mehr Menschen in Drogen geraten und in den Drogen und in der Esoterik und auch im Alkohol da versuchen, eine Antwort zu bekommen oder diese Frage zu betäuben? Wir haben ja dieses wunderbare Buch, was entscheidende Antworten auf diesen ganzen Fragenkomplex gibt. Wir können heute unmöglich alle beantworten, aber ich habe viele Antworten darin gefunden, die ich auch konkret benennen kann. Aber die Biologie, die Physik, die Mathematik kann auf diese Fragen keine Antwort geben. Totales Schweigen im Walde. Aber die Bibel hat es eben. Und Gott wollte von Anfang an seinen Menschen dort eine Richtung vorgeben. Wir wissen, auf den ersten Seiten der Bibel steht, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und da ist der erste Bericht im ersten Kapitel eigentlich eine Schöpfungslehre. Gar nicht so sehr Schöpfungsbericht, denn wie Gott das im Einzelnen gemacht hat, steht gar nicht da. Steht immer wieder da, denn er sprach, ja, Gott sprach und es geschah. Im Psalm 33, Vers 9 wird das so zusammengefasst: Denn er sprach und es geschah, er befahl, schon war es da. In den ersten Versen der Heiligen Schrift wird uns gesagt, dass Gott durch sein Wort, durch seine Information, die ganz besonderer Art war, die Welt geschaffen hat. Und das Neue Testament und auch der Hebräerbrief sagt uns, dass Gott hat geschaffen aus dem Nichts. Und das ist das große Problem der Astrophysiker, dass sie sagen, es muss doch irgendwas gegeben haben. Ja? Und deshalb ist man auf die Idee des Urknalls gekommen. Ja? Es muss doch irgendwas gegeben haben, was die Singularität muss doch da gewesen sein, weil aus nichts kriegt ja keinen Sinn. Ja? Und bis vor kurzem ist das also mit immenser Energie verfolgt worden. So ist die Welt entstanden, aus einer ganz kleinen Sache. Und da brauchen wir auch gar keinen Gott. Ja? Und das wiederholt sich dann mal so. Wir werden sehen, was alles uns in Gottes Wort noch begegnet. In der Bibel gibt es auch einen Begriff, auch im Alten Testament, Bara. Das wird nur ein Schöpfungsverb, ist nur für Gott. Das hat in kein Prophet oder kein Gottesleugner oder irgendjemand hat das für was anderes verwendet. Oder ein Götzendiener, das ist auch, unser Götze, der kann das auch. Nein, Gott ist der Einzige, die einzige Person, die Schöpfung aus dem Nichts machen kann. Das hatte ich schon mal erwähnt. Ja. Also auch im Atomreaktor kann kein einzelnes Elektron geschaffen werden. Ja. Und das ist Naturgesetz, das hängt mit Gott zusammen. Und nun ist der Schöpfungsbericht, dass Gott das ganze Universum ins Dasein gerufen hat und die Erde geschaffen hat und den Mond und die Sonne, unser Sonnensystem, ist das die Schöpfung aus dem Nichts? Ist Gottes Fingerabdruck? Und das war auch eine große Provokation. Das können wir eigentlich gar nicht uns so richtig vorstellen, was es im Altertum für eine Provokation war. Stellt euch mal vor, die Hebräer, die haben diese rückwirkende Prophetie von Mose aufgegriffen und hätten das ihren Landsleuten erzählt, den Ägyptern. Ja. Also die Religion Ra war wahrscheinlich so etwas Ähnliches wie Staatsreligion. Also die Ägypter haben gesagt, die Sonne, das ist unser Gott. Den kannst du sehen. Ja. Und das wird natürlich auch mit den Israeliten irgendwas gemacht haben. Ja. Ja, ist da doch was dran, ob die in tüchtigen Zweifeln kamen. Und jetzt kam Mose mit seiner Prophetie und sagt, unser Jahwe hat die Dinger geschaffen, das sind Lampen. Stellt euch mal vor, die haben das ihren Landsleuten gesagt. Das war doch mehr wie im Kommunismus eine Provokation, dass Gott da ist. Ja. Und so müssen wir einfach mal davon ausgehen, dass Bibeltext für uns unverbrüchliche Wahrheit eine richtige Provokation sein kann. Und wir werden sehen, das ist es auch noch. Im ersten Teil, also Gott schafft aus dem Nichts. Und dann wird das Ganze noch abgeschlossen, dass Gott den Menschen schafft. Und zwar ganz kurz und bündig sagt uns Gottes Wort. Dann sagte Gott, und zwar 1. Mose 1, Vers 24, Vers 26, können wir es mal mit ranwerfen. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Eine wuchtige Aussage. Hier wird nicht gesagt, wie Gott das gemacht hat. Hier geht es darum, wozu der Mensch geschaffen ist. Also nicht Produkt des Zufalls. Und man muss ja voraussetzen, die Natur war ja schon geschaffen. Es gab schon Tiere. Ja. Und als letztes wurde der Mensch geschaffen. Gott, unser Vater, hätte ja auch den Menschen, den ersten Menschen aus einem Affe schaffen können. Also er hätte den Affe irgendwie DNA-mäßig aufgepeppt und dann wäre es ein Mensch geworden. Ja. Aber hat er eben nicht gewollt und nicht gemacht, sondern eine ganz separate Schaffung, aber eben keine Schaffung aus dem Nichts, sondern wir werden noch genauer hingucken, wie Gott das gemacht hat. Im ersten Berichtsteil geht es darum, wozu das Ganze. Das ganze wunderbare Sonnensystem, die Erde, die Natur, die Tiere, alles für den Mensch. Nicht für sich, hat er nicht nötig. Ja. Er freut sich zwar an den seinen Schöpfungswerken, ja, das ist schön, geht uns ja auch so, ne? Wenn es bei uns die Malerarbeiten gelungen sind und es ist dann alles wieder schön, freuen wir uns auch drüber. Und Gott hat auch Freude an seinem Tun. Und da wird einfach so gesagt, er, der Mensch, soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Das ist doch eine Provokation für Humanisten, die denken, die Spitze aller Ideen ist der Mensch. Für die ist das eine Provokation. Das ist wie eine Entthronung. Ja? Also die sind nicht mehr der große King, die selber ihre Gesetze machen können und ihre Ethik, sondern Geschöpf. Das ist ja eine demütige Sache zunächst mal. Ja? Also ich bin Geschöpf. Ja? Ja, irgendwie ist ja der Atheist auch entstanden nach seiner Version. Ja? Also gar nicht so weit entfernt, oder? Und im zweiten Teil der Schöpfungslehre, will ich mal sagen, im Schöpfungsbericht, da steht, da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Leider ist nun die Erschaffung des Menschen hier im Detail beschrieben, da ist nochmal nachträglich wie so eine Lupe reingesetzt, da wird das nochmal genau beleuchtet oder genauer beleuchtet, wie Gott hier was gemacht hat. Und zwar geht es hier nicht um die Erschaffung aus dem Nichts, sondern Gott hat schon Materie geschaffen und das reicht. Und daraus schafft Gott den Menschen. Leider hat Luther hier übersetzt, Gott nahm einen Erdenkloß. Das ist ein bisschen bedauerlich. Luther ist ein Sprachgenie gewesen. Wir danken ihm heute noch für seine wunderbare Luther-Übersetzung, seine Bibelübersetzung, völlig außer Frage. Aber an der Stelle hat das sozusagen sogenanntes christliches Weltbild eingeleitet. Christliches Weltbild ist nicht identisch mit dem Weltbild der Bibel. Ja, christliches Weltbild, da haben die Engel alle Flügel, alle ausnahmslos. Ja. Und nichts davon, weder im Alten Testament noch im Neuen Testament. Und die kamen auch nicht runtergeflattert, ja, wie auf Hunderten und Tausenden von antiken Gemälden, sondern es steht nur, sie wurden sichtbar oder sie traten herzu. Die beamten sich einfach aus Gottes Welt rüber und wieder zurück. Ganz einfach. Ja. Und also bloß mal ganz kurz angerissen, christliches, sogenanntes christliches Weltbild ist nicht Weltbild der Bibel. Und auch hier nicht. Gott nahm nach der Schrift Staub von der Erde. Und Staub ist keine keramische Masse. Steht doch nicht da, dass er daraus eine keramische Masse gemacht hat. Ja, wäre viel zu primitiv, würde ich sagen. Wir wissen eben an der Stelle auch, wir dürfen die Bibel genau lesen. Und hier steht daraus, der Name der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen. Was heißt das? Und blies ihnen den Lebensodem in die Nase. Hier haben wir einen Begriff, der eben sich abhebt von dem Begriff der Schaffung aus dem Nichts, sondern Formung, Formen. Das haben auch Menschen verwendet. Und zwar wurde das auch von den Schmied, ja, der hat Gold geschmiedet, er formte das. Ja, das war ein Begriff. Und so darf man das auch sehen, dass Gott den Menschen geformt hat. Und zwar als Staub. Für den antiken Mensch war also Staub die kleinsten vorstellbaren Teilchen. Wir könnten heute sagen Moleküle und Atome. Und es geht ja noch weiter, dass dann auch gesagt wird, Staub sollst du wieder werden. Ja. Also, wir wissen ja heute, wie das tatsächlich stattgefunden ist. Ist zunächst mal kein schöner Gedanke, aber wir wissen ja mehr, ja, als Christen. Und es gibt einen zweiten Bereich und eine zweite Bibelstelle in Jesaja 49, Vers 5. Und das übersetzt die Neue Leben Bibel ziemlich genau. Und da sagt Jesaja von sich: Und jetzt spricht der Herr, er, der mich, den Jesaja, im Mutterleib zu seinem Diener geformt hat. Das ist interessant, ja. Er hatte das Verständnis, dass Gott schöpfungsmäßig ihn im Mutterleib geformt hat. Und wenn wir das mal beides zusammenlegen, also die Entstehung eines Menschen im Mutterleib und die Entstehung, die Formung des Menschen, des ersten Menschen bei Gott, dann könnte es dadurch erstaunliche Parallelen geben. Man hat ein Experiment gemacht, da halte ich immer so ein bisschen die Luft an, wenn sowas kommt. Da hat man also einen kleinen Zellhaufen von einem Mensch in eine Retorte ranwachsen lassen. Ja? Also jetzt nicht nur ein Retortenbaby, wo es um die Zeugung außerhalb geht, weil die Mama eben kein Baby bekommen kann, sondern man hat direkt versucht, dieses Baby in einer Maschine, also sagen wir mal ganz einfach Brutkasten, heranwachsen zu lassen. Im Fruchtwasser, künstlichen. Und das funktioniert. Das hat man dann aus ethischen Gründen abgebrochen. Ich kann mir vorstellen, dass durchaus so ein Gedanke uns heute helfen könnte, dass Gott das so gemacht hat. Es wird nicht gesagt, ja, aber aufgrund dessen, dass wir heute wissen, dass der Mensch aus Atomen und Molekülen besteht, könnte man schlussfolgern, Gott hat den Adam in einer Art Retorte heranwachsen lassen. Er hat ihn ja nicht geschaffen aus dem Nichts, sondern er nahm Staub, also atomare Teilchen und Atome und Moleküle und hat diesen Körper heranwachsen lassen. Also so ist meine Auslegung jetzt. Ja. Es wird uns gesagt, denn du bist Staub und von der Erde und zu Staub musst du wieder werden. Nun, das trifft alle Menschen gleich. Da gibt es also gar keine Diskussion, gar keinen Unterschied. Und trotzdem wissen wir dann, das ist nicht alles. Ja. Wir wissen durch Jesus ganz genau, das Leben hat ohne den Körper eine weitere Existenz. Ja, er sagt am Kreuz, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ja, und zu dem Verbrecher sagt er noch, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, das sind doch Aussagen. Die DNA eines Menschen ist ganz schön groß. Ja. Also wenn man das, das kann man heute entschlüsseln und ich habe hier mal so ein Kinderbuch, das ist ungefähr so lesbar für Teenager und wenn man die DNA in solche Formate bringen würde, ja, und man würde die aufreihen, ja. Hat jemand eine Vorstellung, wie lang diese Buchreihe wäre? Adam weiß es, sag's uns. Bitte? 50 Zentimeter. Wer bietet mehr? Also es ist mehr. Bitte? Du sagst auf jeden Fall. Ja. Ja. Die DNA, ich rede jetzt nur von einer Zelle. Ja, nicht, dass wir unsere DNA, na, die berühmte Desoxyribonukleinsäure, die ist ja in jeder Zelle unseres Körpers drin. Ja, lebendig. Und die wird durchgerechnet. 2 Meter. 157 Meter. 157 Meter. So eine Bücherreihe. Das lässt erahnen, dass wir es hier nicht mit einem Zufall zu tun haben. Und diese DNA wird ja alle 7 Minuten durchgerechnet. Das ist Schöpfungsherrlichkeit. Und also nichts mit Zufall und wenn manche Wissenschaftler sagen dann, ja, das konnte ja, Darwin konnte das ja gar nicht wissen. Ja? Also Respekt, Darwin war ein hervorragender Wissenschaftler, aber an manchen Stellen hat er eben auch gefehlt und seine Theorie ist eigentlich überholt, aber das hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt. Das ist unser Problem. Ja? Und es gibt viele, die das Interesse haben, dass die Evolutionstheorie stimmt und dass der Schöpfungsglaube der Irrtum ist. Gibt es genug. Denn wenn, wir kommen dann noch drauf, oder anders, eine Apotheke, haben wir einen Apothekenfachmann, Fachfrau hier? Ja, ne? Du warst lange, Susi, in der Apotheke. Eine große Apotheke in einer Großstadt hat ungefähr wie viel, also wir gehen mal jetzt nicht von den Lieferengpass aus, sondern so ist alles da. Eine richtig große Apotheke. Wie viel denkt ihr, sind da Medikamente da? Bitte? Zigtausend? Nee, so ganz so viel wäre es nicht. Also mir ist gesagt worden, 2000 Medikamente. Ja. In Deutschland sind 2500 Wirkstoffe zugelassen. 2500 Wirkstoffe zugelassen. Und wenn man die Wirkstoffe alle in solche kleinen Fläschchen abfüllen würden, dass man, ja, es sind manche Tabletten, ist alles vereinfacht, ja, die stellen wir jetzt auf einen Tisch. Wie lang müsste der Tisch sein? Also dicht an dicht, immer Fläschchen an Fläschchen. Wie viel denkt ihr? Ich mach's kurz, ja. Bitte? Das sind ungefähr 60 Meter. Schon allerhand, ne? 62 Meter. Das ist ungefähr so die ganze Pharmaindustrie, ja, die das anzubieten hat. Ja. Aber jetzt mal unser menschlicher Körper, ja, durch unsere wunderbare DNA und durch unser Kleinhirn kann noch wesentlich mehr Eiweiße produzieren. Wenn wir diese ganzen Eiweiße, die unser Körper produziert, euer Körper, jeder, wie er hier sitzt, in solche kleinen Fäschchen abfüllen würde, ja, und die würden wir an der Autobahn hinstellen, ja, auf den weißen Streifen, Flasche an Flasche, ja. Ich will euch nicht länger quälen, das sind 10 Kilometer. Ja. Das sind 10 Kilometer, die Produktion, die Synthese unserer Eiweiße, die unser Körper braucht. Und das wird so genau konzipiert, so genau produziert, dass da nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Ihr wisst ja, wenn die Bauchspeicheldrüse nicht richtig funktioniert, ja, was dann los ist und was das mit uns macht. Und das einfach so automatisch. Und jetzt müssten wir mit dem Auto also 10 Kilometer diese Strecke abfahren. Das gehört alles noch zu unserem Körper. Ja. Liebe Leute, Zufall. Den Menschen mal, Gott hat ihn geschaffen, als pharmazeutische Maschine, da könnte man sagen, also sagen wir, Mann, den legen wir jetzt mal hier hin, ja, der ist wird künstlich ernährt, ja, und durch die künstliche Ernährung wird der Körper ja in Gang gehalten, er lebt also, ist vielleicht im Koma, spielt keine Rolle, ja, da produziert er trotzdem noch die 400.000 Eiweiße. Wird automatisch gesteuert, braucht nichts dazu zu tun. Können wir mal das eine Bild ranmachen? Was da? Adam, der hat das mal so dargestellt. Ja? Also, man müsste sich so einen ganzen riesen Komplex vorstellen, wenn das eine Pharmazie ist, wo das hergestellt wird. Ja? Er hat das. Das ist jetzt unserer Fantasie ein bisschen überlassen, wo die 400.000 alle untergebracht sind. Ja. Also das sind maximale Schätzungen und oftmals ist es so gewesen in der Wissenschaft, die Zahlen sind eher nach oben korrigiert worden als nach unten. Ja. Also es ist eine enorme Zahl und es lässt uns irgendwie auch erschaudern. Wir haben es hier mit einem mega intelligenten Erschaffer zu tun. Und das macht doch was mit uns. Werner Gitt hat einmal eine ganz tolle Rechnung aufgestellt. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Also es stammt ja nicht von mir, die Rechnung ist von ihm. Er hat ausgerechnet, wie viel DNA-Schleifen ja, in eine Stecknadelkuppe reinpassen würden. Ja, wir stellen uns vor, die ist hohl und die legen wir voll DNA, menschlicher DNA. Ja. Wie viel das Information ist in Büchern. Ja. 500 Mal ein Bücherstoß von der Erde bis zum Mond. 500 Mal. Das ist die höchste Informationsdichte, die man sich vorstellen kann. Unsere menschliche DNA, von Tieren natürlich auch genauso und auch von den anderen Lebewesen, ob das nur jetzt der Elefant ist oder was, die sind auch hochkompliziert und umfangreich. Was macht das mit uns? Die Erschaffung der Natur, Flora, Fauna und Mikroorganismen waren ja die Voraussetzung für die Erschaffung des Menschen, dass der Mensch auch dort seine Bestimmung finden konnte. Wir wollen mal einen ganz kurzen Film angucken, da geht bloß 3 Minuten, ich will euch nicht langweilen. Vielleicht können wir mal kurz zuziehen, weil das sonst hier schwer zu sehen ist. Ein ganz kurzer Film. Und das hängt auch mit den Menschen zusammen, ist zwar nicht direkt. Ja.
Seit Jahrtausenden haben Menschen Wege erdacht, um sich im Wasser fortzubewegen. Aber lange vorher besaß die Natur ihre eigenen Methoden für einen Vortrieb durch Flüssigkeiten. Und das nicht nur in Fischen und anderen großen Wasserlebewesen, sondern auch in winzigen Organismen, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Möglicherweise das erstaunlichste Antriebssystem auf unserem gesamten Planeten existiert in Bakterien. Die sogenannte Geißel, ein Miniaturpropeller, der durch einen Motor bestehend aus Proteinen angetrieben wird. Er ähnelt einem von Menschen erdachten Rotationsmotor und besitzt ein Kreuzgelenk, Lagerbuchsen, einen Stator und einen Rotor. Er hat eine Antriebswelle und sogar sein eigenes Kupplungs- und Bremssystem. In einigen Bakterien erreicht der Geißelmotor 100.000 Umdrehungen pro Minute. Er ist bidirektional und kann fast augenblicklich von vorwärts auf rückwärts umschalten. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass er nahezu mit 100%iger Energieeffizienz arbeitet. All das geschieht auf einer mikroskopischen Skala, die kaum vorstellbar ist. Der Durchmesser des Geißelmotors beträgt nicht mehr als ein 5/1000 eines Zentimeters. Die Bakteriengeißel ist eine von vielen molekularen Maschinen, die Wissenschaftler in den letzten Jahrzehnten entdeckt haben. Darunter sind energieproduzierende Turbinen, informationskopierende Maschinen und selbst Laufrobotermotoren. Der Ursprung dieser Beispiele aus der Nanotechnologie ist ein Rätsel, das in den vergangenen 2 Jahrzehnten unter Biologen zu einer hitzigen Debatte geführt hat.
Ich wünsche weiter hitzige Debatten dafür. Ja, ist, denke ich, für uns interessant gewesen. Das nagt natürlich an dem Fundament des Darwinismus. Das ist völlig klar. Unser menschlicher Körper, unsere DNA, besteht aus Atomen. Ja, also Phosphor, Calcium, Kalium, Schwefel, Natrium, Chlor, Magnesium, Chrom, Kobalt, Eisen, Fluor, Jod, Kupfer, Mangan, Molybdän, Nickel, Selen, Silizium, Zink, ich glaube ein bisschen Gold ist auch mit dabei, Zinn. Und aus diesen relativ wenigen Dingen macht Gott so ein erstaunliches System. Und mit Recht, die Bibel hat Recht, diese ganzen Bausteine befinden sich im Erdboden, im Staub der Erde. In Römer 1, Vers 20, da steht, seine, Gottes, unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit der Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Also seit meiner Kindheit und Jugend, muss ich sagen, ist es noch nie so deutlich gewesen wie dieser kleine Film. Und man darf ja dazu ergänzen, es gibt ja eine Vielzahl von Bakterien und vor allem Kolibakterien, die diese Geißel haben. Man darf nicht immer gleich an Cholera denken, das stimmt auch, aber es gibt ein paar zig bis hundert erkannte Kolibakterien, die auch diese Geißel haben. Und die haben 6 verschiedene Geißeln. Also ein Bakterium bewegt sich mit 6 Geißeln voran. Vorwärts, rückwärts, seitwärts, dolle. Und das ist Schöpfungsherrlichkeit. Was macht das nun, diese Erkenntnis mit uns? Was können wir daraus schlussfolgern? Meine Frau guckt gerne die Sendung an, Wer wird Millionär? Und da kommt es ja manchmal vor, dass jemand so einen Joker noch ziehen muss und dann atemberaubend seinen Freund anruft und sagen ganz schnell, was ist denn richtig, A, B oder C? Ja? Und der Freund, wenn das ein schlauer Kopf ist und er hat ganz viel Glück, der kann dann noch sagen, nimm A, da habe ich meine Doktorarbeit drüber gemacht. Ja? Das ist natürlich groß raus und da kann er natürlich A eintippen. Ja? Geht es uns nicht auch so, dass wir sagen, wie sollen wir das Leben bewältigen, dass wir so einen mega intelligenten Gott und Vater haben, der uns anbietet, unser Leben zu lenken und zu meistern. Ist das nicht toll? Und wenn dieser Schöpfergott sagt, hallo, du kannst von mir ewiges Leben bekommen, ja, da hat das doch Gewicht, oder? Die Generationen vor uns konnten Gottes Schöpfungsherrlichkeit so deutlich nicht sehen, weil die nichts wussten. Darwin wusste von einem Gensatz und von einer DNS nichts. Aber wir wissen es heute. Und das wiederum macht uns eigentlich gehorsam. Können wir mal das Dreieck ranwerfen? Ja. Gott erwartet von uns, das hat alles da Adam so schön uns anschaulich gemacht. Ja. Als erstes, als grundlegendes Fundament für Gehorsam sind die 10 Gebote. Das ist auch schon die nächste Provokation, ja, für viele Menschen. Wer will denn das? Viele wollen das nicht. Von Gott reinreden lassen, wir von Natur ja auch nicht. Gott hat bloß uns überzeugt. Ja. Wer will denn freiwillig sich Gott sozusagen im Gehorsam nähern? Ja. Keiner. Ja. Aber Gott zeigt uns das dann, dass das gut ist. Und wenn Gott sagt, also die 10 Gebote sind für euch wichtig, die sind wertvoll, die sind klug, dann hat es Gewicht. Und dann kommen auch noch die ganzen Regeln und die ganzen Hilfen, die die Propheten in der Bibel bringen. Alles wertvoll, wenn ich das bejahe, kann mir helfen. Und manches passt mir auch nicht und sollte eben trotzdem Gott gehorsam sein. Nur hat der Begriff Gehorsam ja einen ziemlich schlechten Ruf. Ja. Also ich denke immer bei Gehorsam an der Armeezeit, ich habe zwar selber nicht gedient, aber alle, die mir das so erzählt haben, mussten irgendwelchen Quatsch machen, was eigentlich kontraproduktiv für die ganze Truppe war und musste durchgezogen werden. Ja. Aber so ist ja Gottes Forderung nach Gehorsam nicht. Gott erwartet Gehorsam, aber Gott erzwingt es nicht. Und wir sollen merken, das ist klug. Also ich kann mir eigentlich keinen Staat vorstellen, der die 10 Gebote total verachtet, dort ist blanke Anarchie. Also irgendwann muss jeder Politiker eigentlich einsehen, dass die 10 Gebote brauchen sie. Zumindest für den anderen. Und ja, der Mensch braucht diese Ordnung. Wir merken ja schon, es gibt ja Kulturen, da wird das Gebot Ehre Vater und Mutter also halbiert. Geht bloß noch um Vater. Ehre den Vater. Ja, der wird, und die Mama, die wird wie eine Sklavin der Familie behandelt. Ja. Und deshalb ist dieses Gebot, gerade Ehre Vater und Mutter, die Grundvoraussetzung, dass die Frauendiskriminierung abgeschafft werden kann und dass es dort Fortschritte gibt. Aber das war bloß ein ganz kleiner Exkurs. Jesus hat die Bergpredigt nochmal erhöht. Jesus hat die Feindesliebe befohlen. Wow, das schaffen wir aber aus eigener Kraft nicht, unseren Feind zu lieben. Wir brauchen dazu seine Kraft, seinen Heiligen Geist. Und kann man in den Gehorsam zu Gott hineinwachsen. Ich habe lange Zeit in innerer Rebellion gegen Gottes Gebote gelebt und dachte schon, ich bin Christ und Jesus-Nachfolger, muss ich sagen. Ich schäme mich, aber das ist die Wahrheit. Und dann kommen noch die Lehrer der Apostel dazu. Das sind auch noch ganz wertvolle Beiträge und Regeln und Tipps und ja, Forderungen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit. Ich hatte bei einer Firma im Westen angefangen und da hatten die ganzen Chefs mich mal mit eingeladen. Ja, also 6 große Chefs, einer größer als der andere und ich so als kleiner Ossi da drinnen. und da wurde Wein ausgeschenkt und so weiter. Und dann ging es darum, ich sollte einen Kredit aufnehmen, um in die Firma mit einzusteigen. Ich sollte Teilhaber der Firma werden. Ja. Und da haben sie mir auch schon gesagt, also was dir geboten wird jetzt, man muss wissen, gleich nach der Wende, wo wir dachten, oh, wo kriegen wir denn alles her? Du kannst hier mit Teilhaber der Firma werden und da fiel so ein Satz wie, also das, was man dir anbietet, ja, das kriegt man nur einmal im Leben angeboten. Ja. Das war natürlich ein heißes Eisen. Ja. Und da habe ich nach dem Westen telefoniert, ich sage Edgar, der war Unternehmer, ich sage Edgar, hör mal zu, folgendes, ich soll hier fürs Erste 200.000 einen Knüppel aufnehmen für die Firma, um in die Firma einzusteigen. Wohlgemerkt, als erstes Mal 200.000. Ja. Und das wäre aufs Grundbuch gekommen, auf unser Haus, ne? Das hätte ich damals gekriegt. Ja. Und da hat er mir eben aus dieser Lehre der Apostel dort einen Tipp gegeben. Da stand was drin. Und da steht nämlich drin, ihr sollt nicht mit Ungläubigen an einem Joch ziehen. Mit Ungläubigen an einem Joch ziehen. Das ist ein Bild aus der Landwirtschaft. Wenn irgendwie zwei verschiedene Tiere da eingespannt wurden, um den Pflug zu ziehen. Und da sagt er, weißt du, die haben dann teilweise ganz andere Vorstellungen von Gewissen mit Steuerabrechnung und so weiter. Macht das nicht. Bin ich heute noch riesig dankbar. Vor allen Dingen, weil er das auch mit der Bibelstelle begründen konnte. Und bei der nächsten Sitzung, ja, habe ich dann gesagt, dass ich das nicht mache, ja, diesen Einstieg in die Firma. Und ich habe da meine Frau vorgeschoben. Ich habe dann natürlich nicht, diesen wahren Grund musste ich ihn ja auch nicht sagen. Ne? Ich brauche auch nicht die Perlen für die Schweine schmeißen. Heute bin ich riesig dankbar, die hätten uns als Familie fürchterlich über den Tisch gezogen. Also jeder, der die Firma kannte und so ein bisschen Bescheid wusste, manche wissen es ja, die können das bestätigen. Hier stellt sich die Frage, sind wir bereit, Gottes Willen zu erfüllen? Johannes 7, Vers 17, da steht, da sagt Jesus, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Jesus sagt jetzt nicht, wer Gottes Willen erfüllen kann, sondern wer grundsätzlich diese Bereitschaft zum Gehorsam hat, der wird erkennen, was die Wahrheit ist. Und jemand, der diese Bereitschaft nicht hat, der kann auch so ohne weiteres nicht die Wahrheit erkennen, zumindest nicht auf diesem Weg. Und Jesus sagt weiter in Johannes 14, Vers 21, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Es gibt also keine echte Liebe zu Jesus Christus, wenn wir nicht seine Gebote befolgen wollen. Und ich sage manchmal zu meinen Enkeln, und das sollte man auch immer wieder, und das sage ich, ihr seid für mich die wertvollsten Menschen auf diesem Planet. Und die können damit was anfangen. Und sollten wir das nicht auch mal wieder zu Gott sagen, so ähnlich, dass sagen, Jesus, ich liebe dich. Und Jesus, so schwach wie ich bin und so ein Versager wie ich auch bin, aber ich möchte dir sagen, ich habe die Entscheidung getroffen, dir gehorsam zu sein. Einfach, weil das nicht dummes Zeug ist, was er von uns verlangt, sondern weil das pure, gescheite Forderungen sind, die uns durchs Leben bringen. Die Entscheidung für den Gehorsam. Ich denke, das ist unablässig. Und wenn du im Gebet zu Gott fragst und sagst, Vater, zeig mir alles. Zeig mir bitte alles, was mich von Jesus irgendwie trennt. Wirst du eine Antwort bekommen. Ich möchte auf keinen Fall, dass zwischen mir und dir und zwischen mir und Jesus irgend sich was dazwischen schiebt. Das geht nicht immer ganz so glatt ab. Ja. Also da sind wir schon also echt gefragt. Aber das ist erstmal eine Willensentscheidung und dann auch eine Einstellung. Da war Saul. Saul hat eigentlich einen ganz tollen Start hingelegt. War als König eingesetzt, sah super gut aus, war noch einen Kopf größer als alle anderen Männer, ja, und war der König von Israel. Und hat die Proben, die Gott ihn in den Weg geführt hat, nicht bestanden. Zweimal kläglich nicht bestanden. Und deshalb musste Gott sagen, dein Königtum hat keinen Bestand. Schlimm. Er hätte noch die Kurve kriegen können. Ja? Er hätte zumindest noch die Kurve kriegen können, aber es ging mit Saul sehr schlecht aus. Und da muss der Samuel ihm sagen, dass du aber hast durch dein voreiliges Handeln alles verspielt. Der Herr hat schon einen Nachfolger ausgesucht und ihn dazu bestimmt, das Volk zu regieren. Er ist ein Mann, der ihm Freude macht. Und das ist zwar eine bittere Pille, aber wir müssen das schlucken. Wir werden alle von Gott geprüft. Und es ist schlimm, wenn wir denken, nö, mir wird das nicht passieren. Gott prüft unseren Glauben, Gott prüft unseren Gehorsam. Und es ist alles ein wunderbarer Weg mit Jesus, der uns von einem Erlebnis zum anderen führt und von einer Kraftquelle zur anderen, wenn wir gehorsam sind.